Es soll heute nicht um einen einzelnen Bibeltext gehen, das machen wir ja meistens an den Sonntagen, sondern es soll um die Bibel überhaupt gehen. In unseren Bibelkreisen, Gottesdiensten, beim Lobpreis und so weiter, Hauskreisen, es spielt ja immer die Bibel, das Wort Gottes, eine Rolle. Und deswegen ist es schon einmal die Frage, wie ist das mit der Bibel? Ist das glaubwürdig, alles, was uns da geboten wird? Ich hatte in einer Gemeinde Folgendes erlebt. Die Lobpreisleiterin kam anschließend auf mich zu und sie sagte mir, weißt du, ich bringe die Gemeinde zur Anbetung. Das ist schön, das freut mich. Aber wenn ich dann daheim bin und ganz alleine für mich, denke ich mal vom Verstand her über alles nach und komme ganz schön ins Zweifeln mit der ganzen Geschichte. Oder dann erhalte ich eine Mail von einem Mitglied und Mitarbeiter der Gemeinde, der schreibt mir, ich bin Mitglied der Gemeinde, ich mache auch mit, aber weißt du, dass ich überhaupt kein Christ bin, weil ich das Ganze nicht glauben kann, weil ich da Zweifel habe an vielen Stellen. Ich glaube, wir haben als Christen in unserer Gesellschaft an der Stelle ein schlechtes Image. Aus dem Grund, weil wir so ein bisschen den Ruf haben, dass alles, was wir glauben, ist wissenschaftlich überholt, längst überholt. In einem Hauskreis. Und der Hausherr, der wollte nicht teilnehmen. Die Frau schon und hat uns alle eingeladen. Und ich habe ihn eingeladen und wollte ihn motivieren, dabei zu sein. Und dann winkt er ab und sagt, das ist doch längst alles, was ihr da glaubt, von der Wissenschaft her überlegt, überholt. Er war auch gar nicht bereit, weiter darüber zu reden. Wir haben ein schlechtes Image. Das hängt vielleicht mit einer Begebenheit vor ein paar hundert Jahren zusammen. 1616 hat Galileo Galilei entdeckt, dass unsere Erde nicht der Mittelpunkt ist. Dass unsere Erde nicht der Mittelpunkt ist im Weltall, sondern dass sich unsere Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt, bis die Menschen bis dahin geglaubt haben. Und dann hat die Kirche ihn dazu gezwungen, das alles zu widerrufen. Und als er, so sagt man, als er nach Hause gegangen ist, hat er gesagt, vor sich hin, und sie bewegt sich doch, die Erde. Und diese Sache hat man von kirchlicher Seite bis zum Jahr 1992 festgehalten. Also erst dann hat man sich entschlossen, also Galileo hatte doch recht. Deswegen haben wir dieses Image, dass alles, was wir glauben, ist doch ein Humbug, ist wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar. Wie ist das damit? Ich möchte einfach zu dem Thema Argumente für den Glauben ein paar Dinge bringen. Einmal Martin Luther, der sagte über die Bibel, er hat sie ja übersetzt ins Deutsche, und er sagte über die Bibel, es ist 100% Gottes Wort, aber auch 100% Menschenwort, so sagte Luther. Er sagte, es ist so, wie wenn ein Mensch einen Kuchen backt und nimmt da Eier und Mehl. Und wenn der Kuchen dann fertig ist, dann kann er Eier und Mehl nicht mehr voneinander trennen. So hat es Luther dargestellt. Und es ist schon so, die Bibel ist auch ein sehr menschliches Buch. Ein menschliches Buch zum Beispiel, wenn Paulus im 1. Korinther 1, Vers 14 schreibt, ich habe niemanden getauft. Dann fällt ihm aber ein, halt doch, ein paar Leute habe ich doch getauft. Dann erwähnt er die, außer dem und dem und dem, zum Beispiel. Oder wenn er schreibt im 1. Korinther 7, Vers 25, zu diesem Thema habe ich kein Wort vom Herrn, sondern da sage ich halt meine eigene Meinung. Und die schreibt er dann in der Bibel nieder. Oder man könnte jetzt Fortsetzung machen, die Reihenfolge der Ereignisse der Passionsgeschichte im Neuen Testament. Da könnte man sagen, ja, da haben die Evangelisten die Reihenfolge ein bisschen vertauscht. Bei einem war das zuerst, beim anderen war das zuerst und so weiter. Da wird also deutlich, Gott gebraucht Menschen in ihrer Menschlichkeit, so wie wir sind. Und trotzdem ist es sein Wort. Luther sagt 100% Gottes Wort und auch 100% Wort von uns Menschen in unserer Menschlichkeit. Was uns dann, wenn wir die Bibel betrachten, man kann, wie gesagt, viele menschliche Dinge darin finden. Gott stellt sich auf uns Menschen ein. Er gebraucht uns Menschen und er liebt uns Menschen. So ist es. Aber wenn wir es genauer betrachten, dann möchte ich einmal ein Argument bringen, die Prophetie der Bibel. Da gibt es gewisse prophetische Voraussagen, die uns schon ins Nachdenken bringen. Zum Beispiel, zurzeit ist in den Nachrichten ja wieder fast jeden Tag von Israel zu hören, dass Israel wieder einen Staat gründet, dort, in dem Land, das Gott ihnen verheißen hat. Das konnte man sich um 1900 gar nicht mehr vorstellen. Ich habe mal ein paar christliche Zeitschriften in die Hand bekommen aus dieser Zeit. Da war klar, da läuft nichts mehr. Aber die Bibel, der Römerbrief und so weiter, haben es deutlich vorhergesagt, dass Gott dieses Volk wieder dahin bringen wird. Und heute sehen wir es, dass sich das erfüllt hat. Man könnte nun verschiedene, viele Beispiele auch aus dem Alten Testament bringen, wo sich Prophezeiungen präzise erfüllt haben. Ich will gar nicht so genau darauf eingehen. Wird zu lang dauern. Dann das Nächste. Wenn Sie heute Mittag Ihren Sonntagsbraten verzehren, dann essen Sie ja wahrscheinlich auch Schweinefleisch oder Rindfleisch aus verschiedenen Teilen des Rindes. Und da war ja in der Bibel im Alten Testament fürs Volk Israel gesagt, also kein Schweinefleisch essen und vom Rind eben auch nicht alles essen und verzehren. Kann man sagen, also alte Geschichte und so weiter. Erst Jahrhunderte später hat man festgestellt, das hatte einen tiefen Sinn. Weil nämlich das Schweinefleisch sogenannte Trichinen aufweist. Das sind winzige Lebewesen, die für den Menschen tödlich sind. Und wenn wir, aber keine Angst, dass ihnen das Essen heute Mittag noch schmeckt, keine Angst, jedes Schwein, das geschlachtet wird, wird untersucht darauf. Sie können also ganz getrost ihr Mittagessen genießen heute Mittag. Bei Rindern ist es genauso. Ich möchte es gar nicht weiter ausführen. Aber da hat die Wissenschaft später festgestellt, hoppla, was Gott da befohlen hat, dem Volk Israel, hat ja einen tiefen Sinn. Die hatten noch nicht diese mikroskopischen Untersuchungen, als sie unterwegs waren. Und in ihrem Land auch nicht. Also von daher auch ein Punkt, wo man merkt, die Wissenschaft bestätigt an der Stelle die Bibel. Das nächste, die Hygienevorschriften der Bibel. Zum Beispiel steht ja im 5. Buch Mose für die Israeliten genau beschrieben, wie sie auf die Toilette gehen sollen. Von der Hygiene her. Wir Europäer im Mittelalter haben einfach einen Eimer genommen und den zum Fenster hinausgeschüttet. Und das war die Ursache für die Pest. Also Gott wollte die Menschen davor bewahren, durch diese Vorschrift. Mit der Geburt war es wieder genauso. Gott hat im Alten Testament den Hebammen genau vorgeschrieben, wie sie da vorgehen sollten, von der Hygiene her. Darum hat man später auch festgestellt, dass in Kliniken, die von Juden betrieben wurden, die Säuglingssterblichkeit viel geringer war. Das sind lauter solche Argumente, die man nennen könnte. Oder nehmen Sie als nächstes die Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Bibel. Da wird ja sehr vieles vorhergesagt. Und da heißt es, dass es in der letzten Zeit auf dieser Erde so sein wird, dass die Welt von einer Stelle regiert werden wird. Damals war die gesamte Welt ja noch gar nicht entdeckt. Amerika war noch nicht entdeckt vor Kolumbus und so weiter. Und die ganze Welt regieren von einer Stelle aus wäre überhaupt nicht möglich gewesen, von den technischen Voraussetzungen. Schiffe haben Wochen, Monate lang gebraucht, von einem Erdteil auf den anderen zu kommen. Von der Informationsübermittlung wäre das gar nicht denkbar gewesen. Aber die Welt hat sich genauso entwickelt, wie es in der Offenbarung vorhergesagt ist. Heute ist das überhaupt kein Problem. Über das Internet und über die technischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Also das soll alles nicht Gott beweisen jetzt. Aber das sind Dinge, die uns schon zum Nachdenken bringen müssen. Da steht ein Gott dahinter, der etwas gemacht und geschaffen hat und der besser Bescheid wusste, wie wir Menschen. Dann das Nächste, und da habe ich jetzt eine Grafik dazu. Also, das ist die Erde, die sich um die Sonne dreht. Sollte ja damals im Mittelalter anders sein und darum musste Galilei das alles widerrufen. Dann steht in der Bibel, dass die Zahl der Sterne nicht zu zählen ist. Kann man nicht ermitteln, wie viele Sterne es am Himmel gibt. Bis ums Jahr 1900 hat man geglaubt und war überzeugt davon, es gibt nur 3000 Sterne im Universum. In 1. Mose 15 sagt Gott zum Abraham, schaue zum Himmel, zähle die Sterne, du kannst sie nicht zählen. Und das Gleiche steht ja auch in Jesaja 40, da kann man es nachlesen, dass die Zahl der Sterne undefinierbar ist. Man kann sie nicht zählen. Durch das Hubble-Teleskop, der das dann später erfunden wurde, weiß man heute, das stimmt. Die Zahl der Sterne können wir nicht zählen. Und hier sehen wir auch an der Stelle, wie klein unsere Erde ist im Blick auf die anderen Planeten, die alle um die Sonne kreisen, so wie unsere Erde. Da könnte man fast Minderwertigkeitskomplexe bekommen. Unser kleiner Planet, die Erde. Und hier leben wir und wir haben ja keine Ahnung, was da draußen alles noch vor sich geht. Das ist also unser Sonnensystem. Wenn wir dann weitergehen, das ist die Milchstraße, die Galaxie, in der unsere Erde eben und unsere Sonne schwebt. Und unser Sonnensystem ist in der Milchstraße vielleicht so viel wie dieser kleine Punkt hier unten. Nicht mehr. Unsere Milchstraße mit vielen Sonnensystemen, mit vielen Sternen. Ob wir uns das vorstellen können, weiß ich nicht. Unsere Milchstraße hat ungefähr 200 Milliarden Sonnen. Und eine, unsere Sonne, von der wir leben, ist eine von ungefähr 200 Milliarden. Und eine Entfernung von 100.000 Lichtjahren von einem Ende unserer Galaxie bis zum anderen. Von 100.000 Lichtjahren und für ein Lichtjahr bräuchte ein Raumschiff circa 20.000 Jahre, das zu durchlaufen. Wenn man diese Zahlen mal auf sich wirken lässt, da wird einem schier schwindelig. wenn wir das Lied singen, großer Gott, wir loben dich, dann denke ich immer dran. Da wird deutlich, wie groß dieser allmächtige Gott ist, an den wir glauben. Und wenn wir dann noch weitergehen, das ist so eine Galaxie, wie unsere Milchstraße, haben wir die Größe versucht deutlich zu machen. In der Mitte in der Rede ein schwarzes Loch, will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, was das genau ist, kann man gar nicht beschreiben, da ist nichts mehr und so weiter, kann man Bücher drüber lesen und so weiter. Und da ist unser Universum übersät davon. All diese kleinen hellen Punkte sind lauter Galaxien. Jetzt wird es uns deutlich, was Gott in 1. Mose 15 gemeint hat, zum Abraham. Schaue zum Himmel, zähle die Sterne. Du kannst sie nicht zählen. Die Wissenschaft heute hat festgestellt, wir können sie nicht zählen. Noch ein Punkt. Die Wissenschaftler, die Astrophysiker, die sprechen vom anthropischen Prinzip im ganzen Universum. Was meinen sie damit? Sie meinen damit, dass das ganze Universum, die Größe kann man ja gar nicht definieren, gar nicht ausmalen. Sie meinen damit, es ist alles so konstruiert worden, dass wir Menschen auf unserem Planeten Erde leben. Anthropos heißt auf Griechisch der Mensch und wir können da leben. Ich habe da ein paar Dinge genannt. Zum Beispiel, die kann man von mir noch schriftlich haben oder per Mail haben, wenn man es möchte. Einmal die Entfernung zur Sonne. Wenn die nur geringfügig verändert wäre, wir bei entweder erfrieren hier auf der Erde oder könnten immer leben vor Hitze. Da merkt man, was das auch mit unserem Klima auf sich hat. Dass Gott hier genau konstruiert hat, und da könnte man Fortsetzung machen. Die Neigung der Erdachse, 23 Grad. Wenn das nicht so wäre, wäre es mit den Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, ein völliges Durcheinander. Und da kann man Fortsetzung machen. Verhältnis Wasser und Land, die Ozonschicht und so weiter. Sie wollen ja heute noch heim, darum will ich das nicht alles genau aufdröseln. Sie können es aber gerne schriftlich haben. Ich will nur jemanden zitieren, nämlich Albrecht Kellner, ein Physiker, der sagte darüber: Es hätte uns Menschen niemals gegeben, wenn das Verhältnis Masse und Energie zum Zeitpunkt des Urknalls nur um ein Trillionstel von seinem Wert abgewichen wäre. Also wäre es gar nicht möglich gewesen, dass ein Mensch hier im Universum lebt. Es scheint, so sagt er, als hätte jemand bewusst diese unvorstellbare Feinjustierung vorgenommen. Dazu kommen noch circa 2 Dutzend andere Bedingungen, die alle gleichzeitig erfüllt sein müssen. Also da ist etwas, wo man sieht, das sagt noch nichts über Jesus aus, aber das sagt etwas über einen Gott aus, über eine Macht. Und Stephen Hawking, dieser verstorbene, behinderte Astrophysiker, einer der schlauesten, klügsten Menschen der Welt, der hat ja lange versucht, das Ganze ohne Gott zu erklären. Aber bevor er gestorben ist, hat er noch gesagt, es steckt hinter dem allem ein intelligenter Gestalter. Einer, der das alles gestaltet hat. Dann noch ein Argument außer diesen Dingen. Noch ein Argument. Bis zum Jahr 1965 waren sich alle darüber einig auf der ganzen Welt. Unser Weltall ist schon immer da und war schon immer da. Keine Frage. Und erst 1965 hat man etwas entdeckt, dass das einen Anfang hatte. Man spricht heute vom Urknall. Manche sagen, es muss ja da vielleicht geknallt haben, oder? Wenn alles dadurch entsteht. Durch den Urknall, durch den Anfang, und da hat sich das bestätigt, was im Hebräerbrief Kapitel 11 steht, gleich am Anfang. Da heißt es, durch den Glauben erkennen wir, dass Gott die Welt aus dem Nichts erschaffen hat. Hat man bis 1965 nicht geglaubt, aber seitdem weiß man. Gott hat die Welt aus dem Nichts geschaffen. Manche Wissenschaftler würden sagen, sie ist aus dem Nichts entstanden. An der Stelle frage ich meistens, was ist denn Nichts? Wer kann sich denn vorstellen, was nichts ist? Eine schwarze Wand oder einen luftleeren Raum? Aber das ist ja schon wieder etwas. Es gibt keinen, der weiß, was nichts ist. Man kann sich da Vorträge drüber anhören, aber wir kommen an der Stelle nicht weiter. Arno Penzias und Wilson, zwei Physiker, Astrophysiker, die den Nobelpreis erhalten haben 1967. Die haben gesagt über diese Entdeckung, das, was wir jetzt entdeckt haben, das hätten wir auch gewusst, wenn wir nicht geforscht hätten und der Bibel geglaubt hätten. Und einer von beiden sagte, wir haben in das Angesicht Gottes geschaut. Kann man in Staunen über das, was Gott da gemacht hat. Und an der Stelle, ich höre mir da immer sehr vieles an, Sie merken das, ist zurzeit etwas im Gange, was vieles in Frage stellt, durch dieses neue James-Webb-Teleskop. Da schaut man jetzt zurück zu den Anfängen des Universums. Hinter den Anfang kommt man ja nicht zurück. Da kann keiner etwas sagen, nichts. Und da stellt man fest, das muss manches neu gedacht werden. Die Wissenschaft ist an der Stelle sehr in Bewegung. Es muss manches umgedacht werden. Wir verstehen vieles noch nicht. Mit dunkler Energie und so weiter will ich jetzt gar nicht anfangen. Ich denke da an eine Bibelstelle aus Hiob 9, Vers 10. Da heißt Folgendes. Gott tut Wunder, die nicht zu zählen sind. Im Lobpreis haben wir diese Wunder besungen. Gott tut Wunder, die nicht zu zählen sind und große Dinge, die nicht zu erforschen sind. Da hat uns Gott also die Grenzen gesetzt. Große Dinge, die nicht zu erforschen sind. Die Wissenschaft bei aller Wertschätzung für sie stößt an ihre Grenzen. Gott tut Dinge, große Dinge, die nicht zu erforschen sind. Und ein Astrophysiker, der auch Christ ist, der schreibt in einem seiner Bücher, wenn ich ein Fischernetz habe, ein Netz, mit dem ich Fische fange, und die Maschen sind 5 Zentimeter groß, dann werde ich nur Fische fangen können, die größer als 5 cm sind. Alles, was weniger ist, wird durchs Netz fallen. Und so ist es mit uns Menschen auch. Gott hat uns einen Verstand gegeben. Und bei allem, wofür unser Verstand nicht geschaffen ist von Gott, das können wir auch nicht denken, das können wir nicht erforschen. Gott tut Wunder, die nicht zu zählen sind und große Dinge, die nicht zu erforschen sind. Und wenn wir uns das einmal vorstellen, wie klein unsere Erde ist, mit den 8 Milliarden Menschen da drauf, dass der lebendige Gott Mensch wird. Und in 1. Mose 3 sagt Gott Adam, Adam heißt ja übersetzt Mensch, Mensch, wo bist du? Dann musste Gott auf unserem kleinen Planeten Erde uns Menschen erst suchen. Lukas 19 sagt Jesus, ich bin gekommen, um die Verlorenen zu suchen. Gott kümmert sich um uns Menschen. Der französische Philosoph Monod, der sagt, der Mensch ist ein einsamer Vagabund am Rande des Universums. Ich bringe es jetzt ganz zurück, aber macht ja nichts. Sie erinnern sich an das Bild mit der Milchstraße, mit den vielen Galaxien in unserem Weltall. Und da sucht Gott den Menschen. Adam, Mensch, wo bist du? Ich möchte mal so sagen, wenn wir die Bibel lesen, kommen wir da drauf, Gott ist verliebt in uns Menschen. Seine große Liebe zu uns. Gott redet mit uns Menschen. Das alles, was ich jetzt gesagt habe, da kann man sagen, jawohl, das stimmt, das ist richtig. Man kann es auch in Frage stellen. Aber Christ wird dadurch noch keiner. Denn wenn ich alle Argumente gebracht habe, Argumente für den Glauben, dann kann der Mensch sagen, ich glaube nicht, weil ich halt nicht will. Ich will mit diesem Gott nichts zu tun haben. Das überzeugt, wir sollten das im Hinterkopf haben, dass wir nicht so abgetan werden, das ist ja alles unwissenschaftlich. Aber zum Glauben kommt einer dadurch noch nicht. Sondern zum Glauben kommt ein Mensch, und das habe ich vor ein paar Wochen schon mal gezeigt, diese Grafik hier, wenn Gott mit dem Menschen spricht, Mensch, Leib, Seele und Geist, Psyche, Geist, dass wir ein Organ in uns haben, wo Gott mit dem Menschen redet. Wo Gott durch einen einzigen Satz vielleicht mal, durch sein Wort den Menschen anspricht. Wenn wir heute Abend den Fernseher anmachen und das Fußballspiel Deutschland-Schweiz betrachten, dann gibt es ja einen Sender und wir haben daheim einen Empfänger. Und so können wir das empfangen. Und so ist es mit unserem Leben auch. Der Mensch kann auf Empfang gehen und dann weiß er, Gott redet mit mir. Und der Glaube, Römer 10, Vers 17, kommt aus dem Wort Gottes, dass Gott mich ansprechen kann und dann wird alles neu. Wird alles anders. Man könnte viele Beispiele dafür erzählen. Der Kirchenvater Augustin hat ein ausschweifendes, unchristliches Leben gelebt im 4. Jahrhundert. Und dann liest er einen Satz aus dem Römerbrief. Und sein Leben wird umgekrempelt. Mancher von uns hat es wahrscheinlich auch so erlebt. Gottes Wort bringt uns Menschen. Gott sucht uns Menschen. Auf unserem kleinen Planeten Erde. Und er kennt jeden Einzelnen mit Namen, auch dich und mich. Und er redet hinein in unser Leben. Und wenn Gott mit einem Menschen redet, dann braucht man nicht mehr diskutieren. Dann leuchtet es einem ein. Dann weiß der Mensch das. Daher möchte ich uns Mut machen, auf sein Wort zu vertrauen. Wollen wir noch beten. Und Herr Jesus Christus, du bist der lebendige Gott. Du bist selber auf unsere Erde gekommen, um uns Menschen zu suchen. Und du kennst und liebst einen jeden von uns. Du hast die ganze Welt geschaffen. Du weißt um den Anfang und das Ziel unseres Lebens, auf das wir zugehen. Danken dir, dass wir dich kennen dürfen durch dein Wort, dass du mit uns redest, dass du uns im Glauben hältst und da, wo wir Zweifel haben, hilfst du uns durch dein Wort drüber hinweg. Geh du mit jedem von uns und hilf uns in unserem Glauben, dir zu vertrauen in allen Lebenssituationen. Du bist wunderbar, du bist ein großer Gott. Wir staunen drüber und wir beten dich an. Amen.